herzlich willkommen zu meinem Podcast Einmal Burnout und zurück, dein Podcast für mentale Gesundheit. Ich bin Christina Hillesheim, ich bin Diplom-Soziologin und Spiegel-Bestseller-Autorin und in diesem Podcast berichte ich dir über meinen Weg aus Burnout, Angst und Stress. Mir wurde 2016 eine mittelschwere Depression und eine Angststörung diagnostiziert. Heute bin ich wieder gesund und ja, dieser Podcast soll dich so ein bisschen mit auf meinen Weg nehmen. Ich gebe dir weiter, was mir damals geholfen hat und ich hoffe, du kannst da ganz, ganz viel für dich und für dein Leben mitnehmen. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es gab jetzt lang keine Folge mehr von mir. Das liegt daran, dass der Januar bei uns so anstrengend ist und so herausfordernd. Wenn du in meinem WhatsApp-Kanal bist, hast du es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe schon ein bisschen was erzählt. Oder wenn du mir auf Instagram folgst. Wir hatten Corona Anfang des Jahres. Ich bin mit meiner Tochter die Treppe runtergestürzt im Arm. Gott sei Dank nichts passiert. Also ihr zumindest nicht. Ich hatte mir den Ellbogen verstaucht. Es hat sich ewig gezogen. Dann war das Gott sei Dank weg. Dann habe ich eine Grippe bekommen mit Fieber. Meine Tochter schläft seit Anfang des Jahres sehr schlecht, obwohl sie davor einfach immer super 6, 7, 8, 9 Stunden durchgeschlafen hat. Also bei uns ist ziemlich viel los. Deshalb haben die Podcast-Folgen ein wenig auf sich warten lassen. Aber ich habe jetzt für die nächsten Wochen super coole Sachen geplant. Heute gibt es schon mal ein Interview mit der Sandra aus der Community. Die Sandra hat mich angeschrieben, weil sie ein paar Workshops von mir besucht hat und die haben ihr ganz, ganz viel weitergeholfen und ihr fragt auch immer nach Geschichten, nach Erfolgsgeschichten von anderen und deswegen packe ich euch hier das Interview mal mit rein. Ich glaube, ihr könnt da ganz viel für euch mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Freude beim Anhören und der Happy Club, wo es ja alle Workshops für monatlich 33 € gibt, macht am 15.02. wieder auf, also schon ganz, ganz bald. Und alle auf der Warteliste können sich schon ab dem 10.02. einen Platz holen. Es gibt immer 200 neue Plätze alle 3 Monate. Und da warten ein paar hundert wundervolle Menschen auf dich. Da warten ganz tolle Workshops von Therapeuten, von Ärzten, von mir, von anderen Betroffenen auf dich. Und was da alles die nächsten Monate dabei ist, das erfährst du auf jeden Fall noch auf Instagram und oder in meinem Newsletter. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge, mit dem Interview mit der Sandra. Wenn du magst, setz dich super gerne auf die Warteliste vom Happy Club. Du findest alles in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Interviewgast in meinem Podcast und es freut mich sehr, dass ich mal wieder jemanden aus der Community bei mir habe. Ihr habt ja vielleicht auch schon das Interview mit der Isabel gehört. Das kann ich euch auch total gerne nochmal in den Shownotes verlinken, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Und heute ist die Sandra da. Die Sandra hat mich, ich glaube sogar auf Instagram, angeschrieben, weil sie, ich glaube zwei meiner Workshops gebucht hat, weil sie die, glaube ich, ganz, ganz hilfreich fand und weil sie auch mit Ängsten zu tun hat. Und ich freue mich sehr, dass ich mal wieder persönlich mit jemandem sprechen kann, weil es einfach schön ist, wenn man hinter diesen zahlreichen Followern doch mittlerweile auf Instagram eine persönliche Geschichte hört. Und ihr habt euch das auch gewünscht. Deswegen herzlich willkommen, liebe Sandra.
Ja, vielen Dank, Christina. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Genau, vielleicht magst du mal so ein bisschen was erzählen. Also ich denke mal, du hast auch mit Ängsten zu tun, sonst hättest du dir wahrscheinlich die Workshops nicht geholt. Ich weiß jetzt gar nicht, welche du angeschaut hattest.
Also ich habe einen Workshop mitgemacht, da ging es sehr stark um das Thema mit Yoga auch, das Thema Ängste zu bekämpfen und da einfach wieder in einen guten Flow zu kommen. Und jetzt zuletzt habe ich mir deinen Angstfreikurs angeschaut.
Ah, okay, also den ganzen Online-Kurs quasi.
Genau, richtig.
Und wie kommst du dazu? Also wie haben sich deine Ängste gezeigt? Seit wann hast du die schon? Was ist so ein bisschen deine Geschichte?
Kann ich gerne erzählen. Das hat eigentlich angefangen im letzten Jahr mit einem klassischen Burnout. Also ich wusste nicht, dass es ein Burnout ist. Ich kann vielleicht mal erzählen, wie es dazu kam und wie ich mich da einfach gefühlt habe. Ich bin in einer leitenden Funktion angestellt und habe immer einen sehr sportlichen Tag, habe sehr viel auch für das Thema Job und Entwicklung gegeben. Und habe dann schon im ersten Halbjahr gemerkt, irgendwie, ich kann meine Akkus nicht mehr richtig auffüllen. Hatte dann auch schon einmal eine Panikattacke während der Arbeit, habe das aber eigentlich wegignoriert und dachte, oh ja, okay, schlechten Tag, nicht genug gegessen und getrunken, urlaubsreif. Und das hat sich dann aber so zugespitzt, dass ich eigentlich zuletzt nur noch heulend vorm Rechner saß. Ich hatte extreme Panikattacken und zwar auch schon zu Hause. Also ich bin in der Früh aufgestanden und hatte schon Schwindel, Atemnot, hatte das Gefühl, ich stehe 10 Meter neben mir und habe das aber selber alles noch nicht so richtig wahrgenommen und wollte es auch nicht wahrhaben, bis dann Mitte des Jahres mein Mann mir das Laptop aus der Hand genommen hat und gesagt hat, so, du bist jetzt quasi reif für die Insel, wir fahren jetzt mal zum Arzt. Und mit dem Tag war es dann eigentlich richtig schlimm. Also ich war nicht mehr in der Lage, in die Arbeit zu gehen. Ich war nicht mehr in der Lage, einkaufen zu gehen. Ich wollte niemanden mehr sehen. Ich wollte mit niemandem mehr sprechen. Und am Ende war es jetzt eigentlich eine Mischung aus, also man hat mir Burnout diagnostiziert, aber verbunden mit ganz vielen Ängsten. Also ich kann keine großen Menschengruppen um mich herum ertragen. Ich war nicht mehr ich selbst. Ja, ich hatte tausende körperliche Symptome, obwohl der Arzt bestätigt hat, dass alles gecheckt und gut ist. Und war einfach, ich sage es immer so bayerisch, komplett aus dem Leben geschossen. Und damit hat natürlich dann angefangen, dass man, also sag mal, die ersten 8 Wochen waren richtig schlimm. Da lag ich nur im Bett und habe eigentlich gar nichts gemacht, weil ich mich überhaupt nicht mehr fangen konnte. Und dann fing es eigentlich an, jetzt mal zu gucken, was kann ich für mich tun, wer hilft mir. Man geht dann zum Hausarzt, der hat mir dann Tabletten verschrieben, für, dass ich besser schlafen kann. Das war aber überhaupt nicht mein Problem. Also geschlafen habe ich super. Und habe dann halt viele verschiedene Ärzte durchgetestet, sage ich jetzt mal, hatte dann auch wirklich Glück, bei einer Ärztin zu landen, die mich verstanden hat, die gesehen hat, wie es mir geht. Also ich war auch in der Arztpraxis mit einer Panikattacke und sie hat gesagt, wie so ein aufgescheuchter Kolibri. Ja, das fand ich eigentlich eine ganz nette Beschreibung. Und habe dann eben versucht zu gucken, was kann ich tun? Weil ich glaube, sich nur auf unser System zu verlassen, reicht nicht aus. Also ich hätte auch gerne einen Platz in der Tagestherapie haben wollen, aber habe keinen Platz bekommen, zumindest nicht kurzfristig und auch nicht mittelfristig. Und habe dann gedacht, was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht Monate warten, bis mir von außen jemand hilft. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, zu gucken, wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Und da bin ich sehr schnell eigentlich auf dein Profil gestoßen. Und da muss ich ja sagen, das war so der erste Punkt, der mir sehr geholfen hat, mit anderen zu interagieren, mit anderen sich zu beschäftigen und zu sehen, ich bin nicht alleine. So scheiße die Situation jetzt ist, aber ich bin kein Alien auf dieser Welt, der alleine mit diesen Problemen zu kämpfen hat. Und das hilft einfach schon mal, weil man weiß, man kann sich auch mit anderen austauschen, weil, also mir ging es zumindest so, bis zuletzt habe ich danach immer gedacht, ja, vielleicht bin ich doch total krank, vielleicht habe ich doch irgendwas, was keiner findet. Und das hat mich dann einfach auch beruhigt. Und eben auch deine Kurse, wo man sagt, alles, was du erzählst, man findet sich da so wieder. Man denkt, krass, genau das Gleiche habe ich auch gefühlt, das habe ich erlebt. Und man kann sich damit identifizieren und auch der Austausch mit den Betroffenen über Facebook zum Beispiel in der Angstfreigruppe. Man sieht einfach, es geht so vielen Menschen so und jeder hat halt seinen Weg. Und auch das Thema, ja, wie lange dauert es? Also ich kann nur sagen, ich war jetzt 5 Monate nicht im Job, ich war nur zu Hause, habe jetzt im Januar mit der Wiedereingliederung gestartet, mache jetzt auch nur 3 Stunden am Tag. Und es war die beste Entscheidung, ja, wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, aber nicht sofort wieder zu überpacen oder zu denken, ich muss jetzt 8 Stunden. Habe aber auch Glück, dass ich einen Arbeitgeber habe, der das jetzt so gut mitsupportet. Aber da einfach auch einen Schritt langsamer zu tun und wieder zu sich selber zurückzufinden.
Schön, du hast jetzt so viele Sachen gesagt, zu denen ich gerne was sagen würde. Kommt mir natürlich alles total bekannt vor. Wo fange ich an? Also, ich sehe mich natürlich da auch wieder, wobei bei mir das so war, habe ich auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass ich halt super schlecht geschlafen habe. Also, ich habe mein Leben lang immer sehr, sehr gut geschlafen. Bis zu meinem Burnout, da habe ich dann gar nicht mehr geschlafen. Und das war, glaube ich, so der letzte Tropfen auf den heißen Stein bei mir. Das ist so ein bisschen der Unterschied, aber. Was ich natürlich total nachvollziehen kann, erstmal dieses
Wem geht's so wie mir? Also ich habe dann auch angefangen zu googeln und 2016 war das noch gar nicht so verbreitet. Burnout-Erfahrungen, Depression-Erfahrungen, wie komme ich da raus, so ungefähr, Ängste, so, na, ich wollte einfach andere Menschen haben und habe ich auch schon oft erzählt, ich habe dann eine Dame gefunden, die das hatte, die einen Blog hatte und die habe ich angeschrieben, ich habe da nie eine Antwort bekommen. Und deswegen tue ich auch so ein bisschen das, was ich heute tue, weil ich einfach erstens mal meine Geschichte erzählen will, weil ich glaube, ich ersetze keinen Arzt und keine Therapie, aber was ich halt tun kann, ist zu sagen, es wird wieder gut, weil ich glaube, das ist der schlimmste Gedanke, es geht jetzt immer so weiter. Also das spiegeln mir auch alle wieder dieses, es geht jetzt immer so weiter, ich komme nie wieder da raus. Das ist ja das, was uns so fertig macht. Und das ist eben so schön, in dem ganzen Leid einfach andere Leute zu finden, denen es genauso geht und die dann natürlich am Ende wieder rausgekommen sind oder zumindest ein paar Schritte in die richtige Richtung gehen. Und das finde ich auch bei dir so cool, weil das echt ein richtig guter Weg ist, zu sagen, ich gehe 3 Stunden zurück in die Arbeit, weil man versucht was, ja, man guckt einfach mal, was funktioniert und was nicht. Und nicht wieder zu denken, ach, ich bin jetzt geheilt. 5 Monate sind jetzt eh noch keine Zeit, kann ich sagen. Also ich war ein Jahr zu Hause, weil ich die Frage ganz oft bekomme. Aber ich bin, hab, also nach einem Jahr konnte ich halt auch wieder voll was machen, sage ich mal, in meiner Selbstständigkeit. Vielleicht hätte ich mit 5, 6 Monaten danach auch schon irgendwie 3 Stunden was machen können. Das hatte ich damals nicht versucht. Aber ich glaube, das ist ein richtig cooler Weg. Und was du auch noch gesagt hast, was, glaube ich, auch wirklich wichtig ist, sich einen Arzt zu suchen, wenn man wirklich in so einem ganz tiefen Tief steckt, weil da kann natürlich dieses Selbst, was man für sich tut, da stößt man natürlich irgendwann an seine Grenzen, so wenn du halt wirklich in einer ganz schwierigen Lage bist. Und da halt auch wirklich zu schauen, und ich glaube, du hast so jemanden gefunden, ist das ein Arzt, der mir halt wirklich hilft? Weil es liegt auch nicht immer am Arzt, aber manchmal harmoniert es einfach überhaupt nicht. Und ich kriege das so oft in Nachrichten geschrieben, dass es ihnen null hilft, was der Therapeut sagt. Und klar sagt man immer so, da können Sachen hochkommen in Therapie und es kann einem danach mal schlechter gehen. Aber du solltest natürlich schon das Gefühl haben, dass derjenige dir hilft, ja, und dass du den auch magst, vielleicht menschlich und so, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn. Also da auch nochmal, wenn jetzt jemand zuhört, ich bin der Meinung, Therapie hilft immer. So, wenn es die richtige einfach ist. Also ich glaube, da auch noch mal sagen, ich gehe vielleicht doch noch mal woanders hin. Und was würdest denn du sagen, weil das natürlich auch immer viele wissen wollen, was war denn so das Erste, wo du gemerkt hast, jetzt geht es mir ein bisschen besser? Also es ist ja auch so ein schritteweise Weg, aber hast du da sowas, wo du gemerkt hast, okay, durch diese Erkenntnis oder mit dieser Methode oder durch, wenn ich das mache, geht es mir besser? Oder was war so das Erste, wo du gemerkt hast, es geht jetzt in die richtige Richtung?
Da gibt es eigentlich zwei Punkte. Also der erste Punkt war ganz klar, als ich verstanden habe, ich muss mir selbst mein bester Freund sein. Und das habe ich auch bei dir schon das ein oder andere Mal gehört. Man ist ja sehr oft vom Außen beeinflusst. Ja, man kriegt seine Bestätigung von außen. Man denkt, Freunde und Familie können da viel dazu tun. Das ist mit Sicherheit auch so. Also ich habe in der Zeit auch meine Familie, meine Freunde, die habe ich alle gebraucht, mein Mann. Aber so, dass man im Inneren wieder in so einer Balance ist, dass man, ich meine, wenn man in so einer Phase ist, ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe gedacht, mir geht's so schlecht wie in meinem ganzen Leben noch nie. Und auch das, was du beschrieben hast, so was ist, wenn das für immer so bleibt, dieses Leben, ist es lebenswert so in die Richtung. Und als ich verstanden habe, ich kann mich um mich selber kümmern, ich muss mich um mich selber kümmern und ich habe die erste Priorität, ist mir auch bewusst geworden, ich habe es in der Hand. Und ich kann Dinge tun. Vielleicht findet man nicht immer sofort die richtigen, aber man kann ja auch viele Dinge ausprobieren. Also ich mache jetzt auch viele Dinge. Ja, ich gehe zum Osteopathen, ich gehe zur Akupunktur, ich gehe einmal in der Woche zur Gesprächstherapie. Ich habe verstanden und gelernt, dass ich andere Grenzen setzen muss, und dass man auch Dinge immer nur so tun sollte, wie sie für einen selber gut sind und gar nicht unbedingt für alle anderen. Und ich würde es als Lernprozess beschreiben, der mit Sicherheit sehr lange dauert und vielleicht auch appellieren, Geduld zu haben, weil man denkt dann, man macht Dinge dreimal und wacht irgendwann auf und denkt, heute ist der Tag, wo alles funktioniert hat und es ist wieder alles tippitoppi. Das ist es leider nicht. Aber was mir sehr hilft, ist, wenn ich heute einen schlechten Tag hätte, heute habe ich einen guten Tag, aber hätte ich heute einen schlechten, mich daran zu erinnern, wie ging es mir vor 3 Monaten.
Voll.
Weil man einfach auch ganz schnell vergisst, wie es eigentlich war, wo es ganz schlimm war. Und dann diese anderen Themen wieder so in den Vordergrund kommen. Und das hilft mir sehr, einfach zu sagen, ja, schau mal, vor 3 Monaten hättest du nicht einkaufen gehen können. Vor 3 Monaten hättest du keine 3 Stunden arbeiten können. Und klar sind es kleine Schritte, aber es sind Schritte nach vorne und das ist das Einzige, was zählt.
Hast du mein Buch gelesen?
Ja.
Weil da gibt es ja auch ein Kapitel, weil ich schreibe das auch ziemlich genauso, so ein Kapitel, wo ich über Heilung halt schreibe, ne? Weil wir immer denken, Heilung geht so steil nach oben und juhu, morgen wache ich auf und dann bin ich geheilt. Und mir ging es halt genauso, dass ich halt immer dachte, boah, ich hatte einen schlechten Tag, ja, dass ich aufgewacht bin und dachte, nein, jetzt geht das alles wieder von vorne los. Dir geht es wieder so, das ist alles wieder da, es hat alles nichts gebracht. Man ist ja dann auch so in dieser Phase so gut im totalen Katastrophieren. Und was mir da immer geholfen hat, das habe ich eben auch im Buch geschrieben. Ich habe dann halt immer meine Familie gefragt und meinen Mann oder damals war es noch mein Freund, aber boah, es geht jetzt wieder los oder und mir geht es so schlecht und es kann doch nicht sein. Und dann haben die halt immer gesagt, hey, weißt du, wie es dir vor 3 Monaten ging oder vor einem Monat? Da ging es dir halt noch viel, viel schlechter und so. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Das ist so, man geht halt 2 vor und einen wieder
Ja.
zurück. Und ich glaube, dass auch zu sehen, dass es einfach dazugehört, es ist ganz, ganz wichtig. Und halt diese Geduld so, ja. Ich glaube, natürlich jemand, der krank ist, egal ob du jetzt körperlich oder psychisch krank bist, du hast die Geduld halt nicht, weil du natürlich denkst, du willst nicht mehr leiden. Aber das ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe. Ich weiß nicht, also Burnout ist ja eigentlich keine klassische Diagnose, es ist ja eigentlich eine Depression, wahrscheinlich diagnostiziert worden bei dir. Gehe ich davon aus, weil bei mir ja damals auch, weil da steht ja meistens nicht Burnout drin, sondern mittelschwere Depression oder sowas im Rezept oder in der Krankschreibung. Und auf was wollte ich jetzt eigentlich raus? Ja, das ist, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe meinen Faden verloren. Dass es auf jeden Fall beim Burnout auch dazugehört, diese Tage zu haben und schlechte Tage zu haben und zu denken, es geht nie wieder weg und das halt zu lernen. Vielleicht finde ich den Faden später wieder.
Ja, vielleicht kann ich da noch ergänzen. Es ist ja auch so, selbst wenn man keine Erschöpfungsdepression, Burnout, whatever hat, selbst dann hat man schlechte Tage. Also
Ja.
auch ein komplett gesunder Mensch hat schlechte Tage. Und ich glaube, so wie du es gesagt hast, man hört so stark in sich rein und ist so nach innen gerichtet, dass man auch dazu neigt, es dann völlig überzubewerten.
Auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir ist gerade schon die Stilldemenz eingesetzt. Ich habe ja ein 5 Monate altes Baby, ist wirklich so. Und manchmal ist es wirklich plötzlich mein Handynummer weg oder plötzlich hat letztes Mal mich wirklich nach unserer Hausnummer überlegt. Das ist total irre. Aber ich habe den Faden wieder gefunden. Und zwar wollte ich sagen, dass es ja bei einer Depression oder sowas bei mir dann so war, dieses schwere Gefühl habe ich, glaube ich, auch mal beschrieben. Das kommt wie so eine Welle oder kam so über mich, ist ähnlich wie bei der Angst. Und du denkst halt, du kannst es nicht aushalten. Und du fängst halt an, gegen dieses Gefühl anzukämpfen. Und das ist mit dem Faden wieder mit der Geduld. Du denkst halt, wenn du es sofort weghaben willst, dann geht es halt auch weg. So quasi, ich kämpfe dagegen, dann geht es weg. Aber der Trick ist, es geht weg, wenn du es annimmst. Und wenn du damit Geduld hast, aber es ist halt super schwer, das zu verstehen. Weil du es, also ich musste es auch noch nie so verstehen in dem Sinne so. Und ich weiß nicht, ich habe dann zu meinem Mann immer gesagt, ach, ich kann es nicht aushalten und so. Und er hat gesagt, ja, was willst du machen? So. Du kannst
Ja.
es halt jetzt nur aussitzen. Es bleibt dir ja nichts anderes übrig. Und aber dann ging es immer sehr schnell wieder weg, wenn ich mich damit angefreundet hatte. Ich weiß nicht, ob du dieselben Erfahrungen in diese Richtung gemacht hast. Bei der Angst ist es ja auch oft so.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also bei mir waren die Panikattacken am frühen Morgen immer sehr schlimm. Ich bin aufgestanden, habe noch einen Kaffee getrunken und dann ging es eigentlich schon los. Und dann ist es ein paar Tage lang so passiert und dann habe ich mich quasi dran gewöhnt und habe schon darauf gewartet, dass jetzt diese Panikattacke wiederkommt, weil sie war ja gestern da und sie war vorgestern da. Und dieses Thema auch Angst vor der Angst, ja. Oder wenn ich irgendwo hin muss, ich mache mich dann oft Tage vorher verrückt, weil ich genau zu dem Zeitpunkt ja die Panikattacke nicht brauchen kann. Und ich will nicht sagen, man provoziert sie, aber man ist immer in so einer abwartenden Haltung, dass es jetzt passiert. Das ist mit Sicherheit kein einfacher Weg, das abzulegen. Und auch ich bin da noch nicht vollkommen raus, aber ich merke, es wird besser, wenn man sich auch selber gut zuredet. Und ich male mir dann auch immer aus, was kann im schlimmsten Fall passieren. Okay, im schlimmsten Fall habe ich eine Panikattacke und muss den Raum verlassen. Dann ist es so. Dann geht die Welt davon nicht unter. Es ist vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn man sich erklären muss, aber eigentlich ist überhaupt nichts passiert.
Voll. Und ich fand das auch so gut, was die Isabel gesagt hat, dieser Tipp, Geh doch mal andersrum an die Sache ran, ja, wenn du zum Arzt gehst. Geh doch mal hin und setz dich nicht hin und sag die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich kriege ich jetzt hier keine Panikattacke, wäre ja mega peinlich und so, sondern geh doch mal hin und sag, Entschuldigung, ich habe eine Angststörung. Könnte sein, dass ich jetzt gleich hier ein bisschen irgendwie Angst kriege, dann würde ich mal einfach mal kurz rausgehen, ja. Und ich wette, das nimmt halt so krass viel Druck einfach raus, dass es dir viel besser geht. Und es ist egal, auch im Flugzeug hatten wir es bei unserem Flugangst-Workshop, hat der Ben auch gesagt. Einfach mal zur Stewardess das vorher schon sagen, ja, entschuldigen Sie, ich habe echt total Angst. Und wenn man sich öffnet, kommt halt eigentlich ganz oft nur Liebe zurück so. Und wenn halt dann wirklich so ein dummer Mensch da sitzt, der dich dann fertig macht deswegen, also ich glaube, es passiert einfach sehr selten, dann ist halt auch dieser Mensch wirklich, dann hat man einfach mal ein bisschen ins Klo gegriffen mit diesen Menschen, aber ich glaube wirklich, es passiert eigentlich in den seltensten Fällen, weil die meisten sind da super verständnisvoll.
Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Und ist auch ein guter Tipp. Ich glaube, je extrovertierter man mit dem Thema umgeht, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute richtig reagieren, weil man sieht es einem ja nicht an. Also es kann ja niemand wissen, was gerade in einem vorgeht. Und ich glaube, es ist sogar gut, da ganz offen damit umzugehen. Also auch bei mir jetzt im Job, ich bin ganz offen mit allen Geschäftskontakten. Ja, ich hatte Burnout mit den und den Problemen. War eine super scheiß Zeit, aber jetzt kann es nur wieder aufwärts gehen. Auch um irgendwie mir den Druck zu nehmen, dass wenn es mir doch wieder mal schlechter geht, dass die Leute auch verstehen, was los ist. Weil es steht halt nicht auf der Stirn, hey, ich habe Burnout, Panik oder sonst was.
Total. Ich weiß nicht, hast du eine Verhaltenstherapie gemacht?
Nein, also ich mache eine Gesprächstherapie, allerdings auch nicht beim anerkannten Psychologen aus von der Krankenkasse, sage ich jetzt mal, sondern bei einer Heilpraktikerin. Die ganz viele verschiedene Ansätze hat, aber es ist eine Gesprächstherapie. Ich habe aber zwei Anläufe gebraucht, bis ich diejenige oder denjenigen gefunden habe, wo es auch wirklich matcht, weil das hast du ja vorher auch angesprochen. Es geht auch wirklich darum, dass es persönlich matcht.
Total. Also ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht, bis ich mal eine gefunden habe, wo ich dann tatsächlich was mitnehmen konnte. Aber da habe ich auch echt viel mitgenommen. Und gerade wie man halt so mit den eigenen Gedanken umgeht, das hat mir halt total geholfen. Ich glaube, Eckhart Tolle habe ich schon 48.000 Mal erwähnt in allem, was ich so tue, weil ich da so das erste Mal festgestellt habe, boah, krass, ich bin gar nicht meine Gedanken. Es könnte sein, dass es, was ich mir den ganzen Tag über mich selbst erzähle, ja, dass ich nicht schaffe und nicht kann, dass das vielleicht gar nicht stimmt so. Und das hat halt bei mir so einen total krassen Unterschied gemacht. Was würdest du denn sagen, also sind so die Top 3 Dinge, die dir geholfen haben, da so einen Weg rauszufinden? Also jetzt um mal Beispiele, kann ich auch von mir jetzt mal sagen, klar, oben steht natürlich der Arzt und der Therapeut oder bei mir war es auch ein Psychiater, der mir damals Tabletten verschrieben hat. Ich glaube, ohne den wäre es sehr schwierig geworden. Aber die anderen beiden Dinge waren, glaube ich, wirklich Journaling. Also ich habe halt Tagebuch geschrieben, war wahnsinnig viel, gar nicht so mit System. Also irgendwann schon mit System, aber am Anfang nicht. Das hat mir total geholfen. Und auch dieses alleine sein, Zeit mit mir selbst zu verbringen, anfangen, Nein zu sagen. Und was so ganz witzig ist, wir hatten gestern einen Workshop zum Thema Nein sagen und Grenzen setzen und da waren gar nicht so viele Leute dabei wie sonst. Also in diesen Workshops Angst vor Krankheiten, Herzangst, diese, wo es immer um Symptome geht, die sind immer voll besetzt, sage ich mal. Aber so ein Thema, wo so wichtig ist, ich glaube, du hast es auch schon gesagt, auf dem Weg da raus, ich glaube, das sehen viele noch gar nicht so. Vielleicht muss man da auch schon einen Schritt weiter sein, so. Ich glaube, man muss da vielleicht schon aus ein bisschen auf dem Heilungsweg sein, um sowas machen zu können, weil am Anfang bist du natürlich noch stark mit der Angst beschäftigt. Aber das hat für mich total viel auch verändert. Ja, was waren denn deine Top 3 Learnings oder Dinge, die du gelernt hast?
Ich glaube, die ähneln sich wirklich sehr. Also ich bin auch dabei. Am Platz 1 ist wirklich die Gesprächstherapie und die richtigen Ärzte, weil es auch nochmal einen Riesenunterschied macht, ob man mit seinem Mann oder seiner besten Freundin oder der Mama spricht oder ob man mit einer Person spricht, die auch völlig neutral ist, wo man auch alles rauslassen kann. Du hast ja auch vorher gesagt, du bist nicht deine Gedanken, aber das alles mal rauszulassen, wo man vielleicht auch im privaten Umfeld denkt, boah, kann ich das überhaupt erzählen? So. Top 2 ist definitiv bei mir Nein sagen, weil ich neige wirklich auch ein bisschen so zu diesem People-Pleasing, auch rein beruflich bedingt schon. Und wirklich Grenzen setzen, also auch nichts aus Gefälligkeit zu tun oder weil man glaubt, es wird von einem erwartet. Man muss ja das Leben führen, wo man sagt, damit bin ich fein. Und dann ist es halt mal eine Party weniger oder eine Essenseinladung. Da ist ja auch niemand böse. Also man malt sich da ja auch immer Dinge aus, die wahrscheinlich gar nicht so passieren. Und der Punkt 3 ist, alleine sein war für mich auch ganz wichtig, ist es auch heute noch. Und aber auch Dinge zu tun, die einem wirklich gut tun. Also auch Bewegung und Sport. Ich habe das am Anfang auch ein bisschen unterschätzt. Ich bin jetzt auch nicht so der, der sagt, ich laufe morgen einen Marathon. Aber an die frische Luft gehen, raus in die Sonne, mal gemütlichen Kaffee trinken, ein Buch lesen, und auch nicht tausend Dinge gleichzeitig tun. Weil ich gehöre auch zu denen, die, wenn der Fernseher läuft, noch am Handy sind, und noch 5 Mails nebenbei schreibt. Das ist ein langer Weg. Da muss man auch sehr viel Selbstdisziplin aufbringen. Und selbst wenn man mal scheitert, ist trotzdem immer wieder zu versuchen.
Total. Und auch, also da stecken auch wieder so viele Dinge drin, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, diese einfachen Dinge sind halt auch oft das, was verändert. Ich habe auch ein zweites Buch geschrieben mit so 100 Übungen und da sind ganz viele Übungen drin, also total, ich sage jetzt mal aufwendige, wo echt eine krasse Atemübung ist, wo man so verschiedene Sachen machen muss oder eine Körperübung. Aber ich hatte auch einfache Übungen, wo man wirklich so mal rausgeht und das Gesicht in die Sonne hält und mal nichts tut. Und das war so witzig, weil die meisten Bewertungen sind echt gut auf Amazon und sowas, aber es gibt natürlich immer Leute, die da ihren ganzen Frust über ihr eigenes Leben bei mir abladen. Und dann hat einer auch geschrieben, ja, und dann solche Tipps wie geh doch mal an die Luft und so und tu mal nichts und halt mal dein Gesicht in die Sonne. Wird ja so quasi, was ist das denn für ein Tipp und so. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, das ist eigentlich ein ziemlich guter Tipp, weil wir machen es halt einfach so selten. Und wie du sagst, es ist total oft so, dass ich dann ins Café gehe oder früher ging und habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt mache ich mal nichts. Ich trinke mal meinen Kaffee, ich genieße mal meinen Kuchen und dann fange ich wieder an, irgendwas zu machen. Und ich glaube, dass es dieses Nichtstun lernen und sich mal zu langweilen und wirklich mal das schaffen, ja, mal ein bisschen runterzufahren. Das schaffen echt die wenigsten. Und ich merke auch immer wieder so in meinem Business, mir kommen da die besten Ideen. Es ist so witzig. Ich habe auch Leute, die mittlerweile für mich arbeiten oder mit mir arbeiten, sind Freelancer, die meisten. Und da sagen mir dann auch immer alle, wenn ich sage, ich mache mal eine Woche Pause, dann komme ich in dieser Woche immer, ach, ja, und dies und das. Und dann sagen die auch immer, hey Christina, ich dachte, du hast Pause gemacht. So, ich so, ja, ich habe auch Pause gemacht. Und mir fallen dann immer so viele Sachen ein. Also da kommen auch oft einfach total schöne Sachen zu einem. Jetzt nicht nur geschäftlich, sondern da fällt einem vielleicht auch mal irgendwas Privates ein oder irgend so ein Traum, den man hat oder ich weiß nicht. Also ich genieße das total, dieses mit mir selbst allein sein, irgendwo sitzen und einfach mal schauen, was passiert. So.
Ja, kann ich total verstehen. Und ich meine, es ist wahrscheinlich gesellschaftlich auch noch gar nicht so anerkannt, weil wir in so einer Performance-Gesellschaft leben, gell? Und jeder hat seinen Beruf, seine Familie, sein Privatleben. Und darum ist es umso wichtiger, eigentlich in der eigenen Stärke zu sein, weil nur dann kann man ja auch eine Performance abliefern. Und ich sag mal, wenn ich gefragt werde, was machst du im Urlaub und ich sage, ich mache nichts, dann schauen mich immer ganz große Augen an, weil dann erwartet jeder, man hat Mordsreisepläne wo man macht den Adventure-Abenteuerurlaub schlechthin. Aber man kann auch Kraft schöpfen, wenn man einfach mal nur auf sich fokussiert ist und nicht nur Input von außen hat.
Da unterschreibe ich voll. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber also es haben mir auch schon viele geschrieben. Es ging mir auch so, ich konnte eigentlich nicht mehr allein sein während meinem Burnout. Also ich hatte panische Angst, allein zu sein. Ich war wirklich wie so ein fünfjähriges Kind. Ich war echt zurückversetzt in ein fünfjähriges Kind, so habe ich mich gefühlt, weil mein Mann musste natürlich arbeiten und ich wollte dann nicht mehr, dass der geht. Weil ich echt gedacht habe, oh Gott, ich bin allein mit mir selbst, so mit meinen Gedanken, da wird ja alles noch schlimmer. Was mache ich den ganzen Tag? Ich liege hier nur rum. Ich habe nur Angst. Und das war dann auch so ein krasser Gamechanger für mich, zu lernen, boah, allein sein kann auch echt richtig cool sein. Wenn man sich halt selber lernt, eine gute Gesellschaft zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Konntest du immer gut alleine sein oder warst du auch so einer, der einen Terminkalender total vollgepackt hat? Und ja, während deinem Burnout warst du wahrscheinlich auch viel allein zu Hause.
Ja, also ich war ja, vorher war es ja so, ich war 12 Stunden am Tag busy, schon rein beruflich. Dann habe ich am Abend noch irgendwas Privates reingepackt. Und halt, dann hast du ja auch noch ein Pflichtprogramm, du hast ja auch noch Haushalt und Verpflichtungen, so ist es ja auch nicht. Und dann war es am Anfang was richtig krass. Da war ich eigentlich nicht in der Lage, was zu tun, weil es mir so schlecht ging. Und gleichzeitig war ich gelangweilt, weil ich ja es gewohnt war, 12 bis 14 Stunden Input von außen zu haben. Und genauso wie du es beschreibst, mein Mann musste auch gelegentlich mal ins Büro. Es waren die schlimmsten Tage, weil ich auch immer dachte mit der Panikattacke, ja, was ist jetzt, wenn ich wirklich keine Luft kriege und hier umfall, dann ist ja niemand da, der hier den roten Knopf drückt, gell? Und es ist auch erst mit der Zeit besser geworden. Und jetzt schätze ich meine eigene Gesellschaft eigentlich mehr als oft die der anderen, auch wenn sich das jetzt ein bisschen blöd anhört. Aber ich kann das jetzt genießen, mir ist nicht langweilig. Ich habe immer was, womit ich mich beschäftigen kann. Und ich kann auch eine Auszeit jetzt viel besser genießen als vorher. Vorher habe ich mich zwangsbeschäftigt auch.
Total, um von den eigenen Dingen halt wegzulaufen, ne, die auch im Leben so los waren. Also kann ich auch total unterschreiben. Ja, ich frage immer am Ende so ein bisschen vom Interview, weil ich meistens versuche, die Interviews immer so eine halbe, dreiviertel Stunde zu halten, weil ich selber weiß, also ich habe auch zwei kleine Kinder, aber nach 30 Minuten mache ich mal das erste Mal auf Pause und mach dann irgendwas und denk mir, ja, du hörst es morgen zu Ende. Und nie wieder ist es angehört worden. Deswegen versuche ich es immer relativ kurz zu halten. Da kriege ich auch immer eigentlich ganz cooles Feedback, weil die Folgen alle immer total kurz sind. Aber eine Frage, die ich immer am Ende noch stelle, ist, so in den letzten Wochen hatte ich da irgendwas besonders inspiriert? Also ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Gespräch, eine Postkarte, was auch immer, oder irgendwas, was du auf Instagram oder sonst wo gesehen hast, was du gerne weitergeben möchtest. Also nimm einfach das, was dir jetzt so in den Kopf kommt. Das muss jetzt auch kein Buch oder kein Film sein, sondern einfach, was dich inspiriert hat oder was irgendwas mit dir gemacht hat.
Da würde ich ganz gerne vielleicht auf ein Gespräch zurückkommen, was ich mit meiner Therapeutin auch geführt habe, die auch gesagt hat, es ist ganz egal, wie viel Bestätigung man von außen bekommt oder wie viel Wertschätzung, man muss sich selber wertschätzen und mit sich selber im Reinen sein, egal was um einen außen rum passiert. Und nur wenn man mit sich selber klarkommt und da auch eigentlich closed ist, dann kann man auch die Dinge von außen ganz anders handhaben. Und ich habe es erst nicht richtig verstanden. Habe aber sehr lange darüber nachgedacht und aus meiner Sicht hat sie absolut recht. Natürlich wird es immer Ereignisse geben, wo man sagt, boah, das stresst mich jetzt oder damit bin ich nicht zufrieden. Aber wenn man mit sich selber zufrieden ist und wenn man weiß, wo man hin will und was man auch kann und was man für eine Stärke hat, dann kann man den Dingen auch anders begegnen. Und vielleicht so als abschließenden Satz, ich habe lange Zeit gedacht mit dem Burnout, ich bin gebrochen. Jetzt weiß ich, dass es mich eigentlich nur noch stärker gemacht hat, weil ich habe die Zeit geschafft und ich komme da auch wieder raus, auch wenn es seine Zeit dauert, aber ich kann auf mich selber vertrauen. Das ist, glaube ich, so der große Schlüssel. Ich kann mir selber vertrauen und das ist das Allerwichtigste.
Total. Sehr schöner Schlusssatz, wo ich da jetzt noch gerne eine Sache sagen würde. Geht's dir auch so? Weil das glaubt mir dann immer keiner. Bei mir ist natürlich jetzt noch wahnsinnig viel aus diesem Burnout entstanden mit meiner Arbeit. Aber geht's dir heute, also du, ich glaube, du bist doch nicht so ganz 100% gesund, wie ich es jetzt gehört habe. Aber geht's dir an den guten Tagen besser als früher? Also, weil du ja anders lebst, also würdest du mittlerweile auch sagen, es war vielleicht auch eine Art Geschenk? Also, es war nicht nur schlecht, dass es dir passiert ist?
Ja, das würde ich 100% unterstreichen. Weil man die Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, wieder ganz anders wertzuschätzen weiß. Weil sich neue Chancen daraus ergeben und weil ich Dinge anders machen werde in der Zukunft. Wer weiß, wo ich gelandet wäre, wenn ich immer so weitergemacht hätte.
Auf jeden Fall. Ja, voll schön. Ich hoffe, wir konnten damit wieder ganz, ganz viel Mut machen, den Menschen da draußen, die vielleicht noch in der Krise drin hängen und sagen, ich komme da nie wieder raus. Es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen, die auf einem guten Weg sind oder die es schon rausgeschafft haben, wo jeder Tag wieder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Und ja, ganz, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch und wir bleiben auf jeden Fall über Instagram und Co. in Kontakt.
Ich sage auch vielen Dank und vielen Dank für deine Arbeit. Sie hilft sehr vielen Menschen.
Ich hoffe, ihr konntet aus dem Interview mit der Sandra einiges für euch mitnehmen. Ihr konntet wieder ein bisschen neuen Mut schöpfen, neue Hoffnung, dass es einen Weg aus Angst, aus Burnout, aus Depressionen heraus gibt. Denn das ist ja mein großes Ziel. Wenn du möchtest, abonniere total gerne den Podcast, weil, wie ich zu Beginn gesagt habe, kommen die Folgen noch im Moment etwas unregelmäßig, weil ich zwei kleine Kinder habe, aber es kommen auf jeden Fall immer neue Folgen. Ich glaube, es gibt auch schon über 220 Folgen zum Nachhören, also scroll gerne mal den Podcast durch und schau, ob da die ein oder andere Folge für dich dabei ist. Ich freue mich von Herzen über eine Bewertung von dir und wünsche dir noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, deine Christina.